Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Tommy Bayer, morgen fahren Sie nach Venedig. Sie haben da eine Art Ferien, aber eben nicht nur. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie werden dort auch recherchieren für Ihr Buch, das Sie schreiben. Machen Sie das gern?
Das Recherchieren?
Erstmal das Recherchieren.
Ja. Ich bin eigentlich ein fauler Sponti und recherchiere immer erst, wenn es richtig notwendig ist. Schon beim Malen früher, mein Professor hat gesagt, wenn du Akte malst, dann lern's. Aber wenn du keine Akte malst, brauchst nicht lernen, dann mal, was du malen willst. So bin ich heute noch. Ich fange immer erst mal an und dann merke ich aber, ich weiß was nur halb oder ich bin mir nicht sicher, ob es so ist, wie es ist. Und dann muss ich recherchieren. Ich bin kein gründlicher Vorhersucher und Notizenmacher und dann darauf Aufbauer, sondern losschreiben und später korrigieren. Auf Venedig freue ich mich sehr.
Ihre Geschichte spielt dann wohl auch ein bisschen in Venedig, sonst müssten Sie ja da nicht schauen.
Ja, sie spielt in Venedig und in Irland und einen großen Teil in Venedig. Und ich möchte alle Wege abgehen. Ich möchte das Haus, was ich meiner Hauptfigur anbehauptet habe, nicht nur in Google Earth, sondern richtig sehen und so ein paar Sachen auch überprüfen. Einen Heiligen auf einem Bild, von dem ich nicht weiß, wie er heißt, den ich erwähnen muss und solche Sachen.
Sie sagten jetzt auch schon gleich, Venedig ist so schön und das Schöne interessiert Sie ja. Bei Städten und wo sonst noch?
Überall da, wo ich es bemerke und wenn ich es bemerke, spüre ich das auch. Ob das jetzt Seelentrost oder Seelenschmeichelei ist oder irgendeine Art von Glücksempfinden stößt es bei mir an, wenn ich was Schönes sehe. Schöne Katze, schöne Frau, selbstverständlich, schönes Auto, schönes Haus, schöne Straßenbahn, kann alles sein.
Wenn Sie das so sagen, was haben Sie dann für ein Verhältnis zum Hässlichen?
Kein abneigendes, beziehungsweise es gibt eine bestimmte Art von Hässlichkeit, da bin ich unfreundlich, verhalte ich mich unfreundlich gegenüber. Also zum Beispiel bei Häusern. Was Wohnarchitektur und Industriearchitektur so in den 80ern und 90ern verbrochen hat, 70ern oft auch noch, diese klobigen, stillosen, formlosen und rhythmuslosen, wuchtigen, da kann ich dann schon schimpfen und deprimiert werden. Und es gibt eine Art von Hässlichkeit, die schön sein soll, die macht mich richtig unglücklich. Schlechte Musik, Schlagermusik und sowas. Richtiges, sülziges, schmieriges, gemeine Antikunst. Da geht's mir dann schlecht, da muss ich fliehen. Das, was die Natur mit uns macht, ist nicht in dem Maße schön oder hässlich, dass die Hässlichkeit abstoßend wäre. Die Hässlichkeit kann abstoßend werden, wenn ein hässlicher Geist rausguckt, wenn da ein kleinlicher Mensch rausguckt, ein Missgünstiger, ein vielleicht wütender, zorniger oder so. Dann ja, ist auch nicht so, dass meine Zuneigung stärker wäre zu einem schönen Menschen oder so. Es fällt mir nur einfach auf, weil es schön ist. Ich würde überhaupt das ästhetische Empfinden und die ästhetische Freude, die ästhetische Lust viel mehr auf Gemachtes, Gebautes, Gezaubertes, Gemaltes, Komponiertes, Inszeniertes, Geschriebenes anwenden wollen, als auf das, was die Natur von selber schön oder hässlich oder weniger schön oder weniger hässlich hervorzaubert.
Sie haben es schon gesagt, Tommy Bayer, dass Sie also malen, komponieren und schreiben. Alles haben Sie ja schon gemacht. Beim Schreiben kann man, glaube ich, sagen, sind Sie jetzt auch hauptsächlich geblieben. Womit hängt das zusammen?
Es war mein großes Glück, dass ich da zu diesem Beruf gefunden habe. Also ich habe angefangen, studiert Malerei, parallel schon Musik gemacht, habe lange dann von Musik gelebt. Und habe mir damals ersehnt, später mal, wenn ich erwachsen und klug und reif geworden sein würde, vielleicht erzählen, schreiben zu können und nicht nur Liedertexte oder sowas. Und dass es dann tatsächlich passiert ist, das ist wie so, als wäre ich an der richtigen Stelle angekommen. Da habe ich gemerkt, mein Wesen und diese Arbeit passen wunderbar zusammen. Ich kann es nicht gut aushalten, wenn man mir Vorschriften macht. Ich kann nicht gut Leute motivieren oder verführen oder zwingen zu irgendwas, was ich möchte. Es ist für mich das Tollste. Ich bin so lang allein am Schreibtisch, wie ich glaube, dass es sein muss. Und erst dann gebe ich es dem Lektor und gebe es Freunden zu lesen. Und mache Lesereisen, die mache ich sehr gern.
Ihr erster Musikwunsch?
Das ist eins meiner, glaube ich, für alle Ewigkeit allerliebsten Stücke von Joni Mitchell, Amelia.
Warum?
Einfach, weil die Musik so unglaublich verführerisch und gleichzeitig offen ist. Das ist eine ganz besondere Melodik auch. Das ist ein unnormales Stück Musik und trotzdem so einnehmend und so betörend, dass man ihm, glaube ich, beim ersten Mal hören schon verfällt.
Auch ein schönes Stück.
Ja.
Musik. spotted six jet planes, leaving six white vapor trails across the bleak terrain. It was the hexagram of the heavens. It was the strings of my guitar. Amelia, it was just a false alarm. The drone of flying engines is a song so wild and blue. It scrambles time and seasons if it gets through to you. Then your life becomes a travelogue of picture postcard charms. Oh, Amelia, it was just a fall. Amelia,
Tommy Beyer, hören Sie diese Musik, auch wenn Sie schreiben, oder machen Sie das ganz still?
Ganz still, weil Hören ist Denken. Also ich will richtig hinhören. Sonst hört man was leer, kriegt es satt, ohne dass man es gehört hat. Ich habe schon gemerkt, es kann sehr beflügelnd sein. Habe es mal versucht mit so Musik, die wirklich gar nichts von mir will. Also so Brian Eno oder sowas. Und ich merke, es macht mich schneller, macht mich noch lebendiger und lässt mich noch mehr traben beim Schreiben. Aber ich habe dann die Musik nicht gehört, habe sie nur als Droge verwendet. Und weil ich Musik so mag, wenn ich sie mag und andere will ich nicht hören, lasse ich das bleiben.
Sie sind in Esslingen aufgewachsen, als viertes Kind von vier Kindern. Also Sie waren der Jüngste. Und man kann vielleicht schon sagen, dass Sie damals ganz besonders gern gelesen haben, als Sie es dann konnten. Stimmt doch wohl.
Ja, ich konnte es, glaube ich, ziemlich früh. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, dass ich vor der Schule schon die Unterschriften in den Bilderbüchern schon entziffern konnte. Auf jeden Fall habe ich mit Begeisterung gelesen und alles gefressen, was ich in die Finger bekam.
Und Sie wurden auch unterstützt dabei.
Ja, meine Eltern haben das sehr gemocht und unterstützt, haben Bücher mitgebracht aus der Bücherei, haben mich in die Bücherei gehen lassen. Meine großen Geschwister haben mir welche mitgebracht.
Und zuerst mal waren Sie ja auch richtig gut in der Schule, aber Sie waren auch ein kleiner Schlingel, wenn man das mal so landläufig sagen darf.
Kleiner Schlingel. Meinen Sie, dass ich Ihnen vorher gestanden habe, dass ich gestohlen habe?
Ja.
Kleiner Schlingel ist zu freundlich dafür. Das war schon sehr beschämend. Ich habe übel geklaut eine Zeit lang.
Hatte aber auch Gründe.
Naja, klar, ich wollte das Geld. Ich war jung und brauchte das Geld.
Was aber ja, mit dem Vater zusammen?
Ja, wir hatten keins. Mein Vater war sehr, sehr sparsam. So hätte er das ausgedrückt. Wir sagten geizig dazu. Und als Kind kam man auch nicht an Geld. Also da gab es auch noch nicht irgendwelche Rasenmähjobs oder sowas. Nicht in unserer Umgebung, wo man sich 1,20 hätte verdienen können. Und aus kindlichem Neid auf die anderen, die auch schöne Viking-Autos hatten oder auch Mars essen konnten oder sowas, habe ich natürlich irgendwann angefangen, mir alternative Geldbeschaffungsmöglichkeiten zu erschließen.
Das ist aber jetzt auch sehr freundlich formuliert.
Das ist wahr. Ich schone mich gerade selbst. Also ich habe gestohlen wie ein Rabe, ein paar Jahre lang. Dann zum Glück damit aufgehört. Nicht zuletzt, weil meine Mutter gesagt hat, ich gebe dir Taschengeld, wenn du mir versprichst, dass du nicht mehr im Laden klaust. Also vorher habe ich meine Schulkameraden bestohlen und meine Mutter aus dem Geldbeutel, mein Vater aus dem Geldbeutel, meine Oma aus dem Geldbeutel, immer so viel, dass es nicht auffallen würde, rausgeklaut. Und das musste dann an dem Nachmittag verputzt werden. Das war auch ganz furchtbar. Ich habe ein ganz idiotisches Verhältnis zu Geld dadurch bekommen. Wenn das 2 Mark waren, dann war das ein Vermögen, das musste rausgehauen werden. Und nicht in was Dauerhaften, weil das hätte ich ja dann erklären müssen, wo es herkam.
Aber
ja.
Warum ich auf die Geschichte überhaupt eingehe, nicht um Sie hier zu desavouieren mit Rückerinnerungen, sondern weil ich weiß, dass da eine sehr tolle Lehrerin auch war, die Sie da nicht ins Elend laufen ließ.
Die bewundere ich noch heute. Ich bin ja heute noch dankbar dafür, dass sie den Glauben an mich nicht aufgegeben hat, als ich zum ersten Mal erwischt wurde beim Mäntel ausräumen. Also habe meinen Schulkameraden das Fahrgeld geklaut, habe die dann nachher ernstlich bedauert. Ich habe das geschafft, so zu spalten. Ich hatte die, was weiß ich, 1,80 oder was in der Tasche und die haben mir leid getan, weil sie jetzt zur Schulverwaltung gehen mussten und dort um Geld betteln, dass sie nach Hause fahren können. Komisch. Und dann bin ich erwischt worden. Na klar, weil ich zu dumm war. Ich habe es einfach in Serie gemacht und irgendwann fällt es auf. Und sie hat meinen Eltern empfohlen, nur mit mir zu reden, mich nicht schlimm zu bestrafen. Also nicht mich zu schlagen oder schlimmen Hausarrest oder irgend sowas zu machen, sondern nur mit mir zu reden, dass das nicht richtig sei. Und dann habe ich es danach noch weitergemacht und dann von selbst aufgehört. Also es ist zeitversetzt bei mir angekommen. Die Scham und aber auch die Dankbarkeit der Lehrerin gegenüber, ja, dass sie mich nicht aufgegeben hat.
Ja. Das zeigt ja eigentlich, wie toll das ist, wenn so eine Lehrperson nicht einfach ruckzuck sagt, das ist ganz, ganz unmöglich und dann doch ein bisschen vernichtend wirkt, ja. Sondern auch ein Stück Schutz ihnen gewährt hat.
Ja, ja, die hat mir Kredit gegeben sozusagen über meine nachgewiesene Kreditunwürdigkeit hinaus und das war toll.
Zuerst waren Sie auch ein sehr guter Schüler und später dann wurden Sie ein schlechter Schüler. Und dann auch, also lassen wir mal die Schlingel-Variante auf der Seite, in Ihren jugendlichen Jahren wohl auch ein wenig aufsässig mit Ihren Freunden. Geschichten, die Sie übrigens in einem Buch beschreiben.
Das Herz ist eine miese Gegend.
Das Herz ist eine miese Gegend, genau. Und da ist ja doch viel Autobiografisches drin und da hat man das Gefühl, da ging es ja doch recht wild zu und her.
Naja, das war so die 66, 67, 68 Zeit, da war alles sehr, sehr turbulent. Und als Jugendlicher fühlte man sich stark und berechtigt und revolutionär und bereit, alles umzuwerfen, alle Vorschriften zu missachten oder außer Kraft zu setzen. Und in der Zeit war ich eben auch gerade so kurz nach der Pubertät, da spielt man ja sowieso, das hat gut gepasst. Dann kam auch noch plötzlich die aufregende Musik, also es war einfach eine Art Explosion in meinem Leben oder in dem Leben meiner Kumpels damals.
Und wussten Sie damals auch schon irgendwie, dass Sie nie eine ordentliche Anstellung in Anführungszeichen haben möchten, dass Sie Lieder schreiben möchten oder überhaupt schreiben und so? War das irgendwo schon in Ihnen klar? Oder hat sich das erst später so ergeben?
Ich glaube, ich habe es geahnt. Und vielleicht habe ich es auch damals gesagt, aber da waren das natürlich großspurige, angeberische Einlassungen, auf die man nichts geben sollte, dass es dann zufällig nachher gestimmt hat. Ich nehme an, ich habe es geahnt, dass ich es nicht aushalten würde, wenn jemand mir Vorschriften macht. Ich ordne mich sehr gerne unter, wenn ich Respekt vor jemandem habe, aber ich habe es zumindest damals nicht leicht gehabt, Respekt vor jemandem zu haben. Ich war schon auch ein größenwahnsinniges Bürschchen, habe mich selber für viel begabter gehalten, als ich war. Das gehört vermutlich dazu. Auf diese Weise ersetzt man den Mut, dann macht man es einfach, weil man zum Glück nicht kapiert, dass man es noch nicht kann. Und dann lernt man es mit Glück später.
Sie hatten ja auch besondere Freunde. Also wenn ich nochmal auf das Buch kommen darf, Das Herz ist eine miese Gegend. Das Buch haben Sie vor 20 Jahren geschrieben. Wenn nur im Ansatz die Freunde so waren, wie sie im Buch beschrieben werden, waren die schon sehr eigenwillig. Also nehmen wir mal den Typen Bo, der später Schauspieler wurde, der, also auch noch in jüngeren Jahren, überall erzählt, seine Freundin sei gestorben, obwohl das gar nicht stimmt und den alle bemitleiden und so weiter. Fast schon Züge, wenn man ganz schrecklich normal guckt, von irre. Ich nehme an, das ist ja alles nicht nur fantasiert.
Nein, nein, gerade also dem konnte ich wirklich aus dem echten Benehmen von ihm abschreiben. Der hat mir viel spendiert für dieses Buch. Das war ein Erlebnisextremist oder ein Selbsterfahrungsextremist oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen sollte. Also, dass er Schauspieler werden würde, war, glaube ich, ganz früh in ihm vorgezeichnet. Und dass er sich in einer Weise immer an den Rand der Möglichkeiten begeben hat, immer alles riskiert, auf dem Brückengeländer balanciert und bei einer Probe im Max-Reinhardt-Seminar seine Lehrerin, er solle den Vergewaltiger spielen, die er dann wirklich angegriffen hat. Und lauter solche Sachen, der hat sich selber, und zwar gar nicht mal bewusst, glaube ich, sondern instinktiv, der hat sich das Ausrasten immer als Aufgabe anscheinend gestellt, zu sehen, wie weit geht's, was passiert, wenn es zu weit geht, wenn ich zu weit gehe. Das war ein aufregender Freund.
Und den kennen Sie immer noch?
Ja, ja, wir waren Jugendfreunde und sind jetzt noch Freunde. Auf eine entspanntere Art natürlich, also wir sehen uns nicht oft, aber wenn wir uns sehen, ist alles Vertrauen noch da und alle Selbstverständlichkeit ist noch da.
In dem Buch, von dem wir gerade sprechen, also Sie beschreiben, wie diese Freundschaften waren, die erste Liebe, aber Sie schreiben dann auch, wie alle größer wurden, ein bisschen enttäuschter, die Rückschläge kamen. Und mir ist so beim Lesen aufgefallen, dass das besonders Schöne, ohne jetzt damit sagen zu wollen, die Jugend sei das Schönste, die ist furchtbar anstrengend, aber das beim Lesen Schönste war eigentlich die Zeit, in der Sie jung waren.
Weil da eben noch alles offen ist. Man begleitet, glaube ich, gerne junge Menschen ins Offene, weil es könnte ja noch gut ausgehen. Jemanden mit 50 oder 60 zu begleiten ins längst nicht mehr so Offene, das hat dann viel mehr mit Erfahrung und Solidarität und mit eigenem Leben zu tun. Aber so eine Rückkehr zu der Hoffnung, die überall noch ist, zu dieser Zukunft, die überall strahlt und wirkt und wärmt, das ist vermutlich etwas sehr Schönes. Ich merke, wenn ich an Städten meiner Kindheit zurückkomme, dann erinnere ich mich nicht an, was ich damals getan habe, sondern an, wovon ich geträumt habe. An meine größten Vorstellungen von später. Also jetzt bin ich später und fahre dorthin und erinnere mich sozusagen, wie, als wäre es eine Zeitschleife, daran, dass ich mir sowas Ähnliches wie jetzt erhofft habe.
Das ist natürlich besonders schön.
Größeren also, Ruhm und größeren Reichtum, aber sonst im Prinzip.
Sie haben sich das damals erhofft. Das ist so die eine Seite jetzt mit dem, was Sie auch beruflich machen. Und die andere Seite, die ja ich ja auch nicht zu kurz kommen lassen möchte, ist die Liebe. Auch die hat in jungen Jahren, in dem Buch jetzt, Das Herz ist eine miese Gegend, auch was Hoffnungsvolleres als dann später. Obwohl die erste Liebe dann auch wieder reaktiviert werden kann. Gleichwohl, dieser Beginn, also es gibt da so eine Szene, da schreibt die Hauptfigur, dass das Mädchen, er ist 15, sie ist 16, dass sie ihm so erlaubt, bis zu bestimmten Punkten ihre nackte Haut zu berühren und dass sie mit einem Stift so Zeichen macht, bis wohin es geht. Und das ist so reizend, dass dann die Szenen, die viel, viel später kommen und die dann so sind, wie man es macht, viel weniger attraktiv wirken, so beim Lesen.
Das stimmt, aber das liegt sicher einfach wirklich an der Hoffnung. Also an dem, dass es noch offen ist und dass alles Mögliche eintreten könnte, von dem man noch gar nicht weiß, wie es sich anfühlen wird. Ob ganz toll, ob nicht so toll, ob noch viel toller, als man sich es vorstellen kann. Wie heißt es? Vorfreude ist die schönste Freude. Ja. Das ist vermutlich dem geschuldet. Aber ist bei der Liebe nicht eigentlich immer genau diese Dimension die Hauptsache? Beim Verlieben, beim Anfangen von Liebe. Ja. Dass alles ganz anders werden könnte, sogar man selbst. Ich glaube, nicht mal bei Reichtum ist es der Fall, dass man denkt, ich könnte ein anderer Mensch werden. Bei der Liebe gibt es das. Wenn man liebt, glaube ich, dann kann man sich vorstellen, sich selbst nochmal nachzubauen.
Vielleicht, aber vielleicht ist das jetzt auch zu romantisch, in der Hoffnung, ein besserer Mensch zu werden, als man vorher war.
Ja, ja, mir kann es gar nicht romantisch genug sein.
Also jetzt nochmal, Sie sind ja jetzt ein erwachsener Mann und wenn Sie das nochmal so Revue passieren lassen, wie das damals war, sind Sie dann trotzdem gerne ein erwachsener Mann?
Ja, ich sehne mich nicht zurück. Also es ist auch fern. Ich hatte damals irgendwie ein Loch in der Wand erwischt, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Da war ich schon ein bisschen über 30. Und es war schon ein Glück, dass ich da wieder hingefunden habe, in diese Kindheitsstimmung, wie das roch und wie das war und was da alles das Wichtige war und bedeutend war und wie es sich angefühlt hat, so ausgeliefert zu sein und so nur in den Träumen irgendwie entfliehen zu können. Das war mir damals schon fern, aber ich habe den Rückweg gefunden und bin wieder ganz dort gelandet für dieses Buch. Jetzt ist mir das noch viel ferner. Und danach sehnen würde ich mich nicht. Also ich glaube, es gibt ja das Angebot, sich dauernd neu zu verlieben. Das ist ja eine sicherlich aphrodisische Droge. Das funktioniert sicher. Man fühlt sich jedes Mal wieder neu sehr lebendig, bis zu dem Punkt, wo man merkt, man redet sich das eben ein, weil es geht nicht dauernd. So viele große Lieben laufen einem nicht kreuz und quer über den Weg. Man beschwört sich selber, doch bitte jetzt wieder so frisch und so hoffnungsvoll sein zu wollen. Aber ich glaube, dabei versäumt man, dass man auch ruhig sein kann und dass man auch solidarisch und befreundet und von gemeinsamer Leidenschaft für etwas und nicht nur füreinander durchglüht sein kann und sowas. Ich glaube, das Älterwerden, natürlich diese Verliebungsverrücktheit, die ist dann viel kleiner. Aber andere Facetten sind toll. Das hätte man sich vorher nicht vorstellen können. Wie schön das ist, sich sicher zu sein, dass jemand einen auch in Kürzeln versteht, dass er weiß, wer man ist und dass er diese Figur mit Abstrichen selbstverständlich akzeptiert, vielleicht sogar gern hat und sowas. Och, das kann man sich alles am Anfang nicht vorstellen.
Wobei mir bei Ihnen jetzt auch noch aufgefallen ist, auch bei dem anderen Buch, das ich las, Fallers große Liebe, dass Sie an die erste große Liebe ziemlich zu glauben scheinen, zumindest in diesen beiden Büchern. Also es sieht so aus, als würde man doch in der Zeit, in der man ganz besonders viel Hoffnung hätte, sich auch am allerbesten tief verlieben können. Selbst wenn man sich mal wieder trennt und wieder zueinander findet, viel später.
Mir ist es eben so gegangen. Ich hatte das Glück, dass ich ganz früh meine große und jetzige Liebe, mit 11 Jahren haben wir uns kennengelernt, als Kinder. Wir haben noch nicht mal Händchen gehalten, wir haben Kaugummi geteilt, das war das höchste der Gefühle. Aber uns dann eben später wiedergefunden und dann war der ganze Zauber erlebnisfähig und nicht nur träumfähig, wie damals als Kinder. Aber ich würde nicht sagen, so ist es die Regel oder so muss es sein. Ich konnte nur für dieses Buch, Das Herz ist eine miese Gegend, viel aus meinem eigenen Leben sehr gut gebrauchen.
Warum eigentlich Das Herz ist eine miese Gegend?
Den habe ich Jesus in den Mund gelegt. Ich habe vorher die Bibel neu erzählt, das Neue Testament neu erzählt in so einer flapsigen, schlapprigen, latschigen, jugendsprachlichen, jetzigen, missverstandenen Version. Und da sagt das Jesus irgendwann. Alles Schlimme kommt aus dem Herzen, heißt es, glaube ich, in der Lutherbibel. Bei mir heißt es dann eine miese Gegend. Der Titel hat mich so angeleuchtet, dass er mir nachher als Titel fürs nächste Buch unbedingt herhalten musste.
anleuchten sollte uns jetzt auch Ihr zweiter Musikwunsch in dieser oder jener Form.
Oh ja, das kann er. Das ist eine irische Band, Alton heißen die, eigentlich sehr traditionell instrumentiert und gespielt. Irische Instrumentalmusik, singen auch manchmal, aber die machen das mit einem Rockfeeling, das ist was ganz Besonderes.
Ja, was war das gerade? Was haben wir gehört?
The Roseville von Alton, einer irischen Band.
Warum mögen Sie das?
Auf einer Irlandreise, da lag eine CD im Mietwagen drin und da war ein Lied von denen drauf. Und die haben mich so elektrisiert und so fasziniert, dass ich mir Alben von denen gekauft habe. Und seither bin ich süchtig nach denen. Ich finde die gigantisch gut.
Gigantisch gut. Ich will jetzt nochmal zurück auf das Buch, von dem wir sprachen, nämlich Das Herz ist eine miese Gegend. Da gibt es so ganz bestimmte Begriffe, die immer wieder auftauchen und denen möchte ich mich jetzt gerne mit Ihnen widmen. Zum Beispiel auch das Hirngespinst. Ganz zu Beginn im Buch beschreiben Sie eine Szene, die mir unglaublich gut gefallen hat, nämlich, dass Sie von so einer kleinen Maus angekickt werden und die Ihnen auch richtig ein wenig wehtut und Sie verstehen das nicht. Mhm. Und die Maus sagt eben, dass sie das nicht besonders charmant von Ihnen fand, dass sie zuließen, dass die Katze mit ihr rumspielte und ihr wehgetan hat und sie auch tötete. Also die Maus spricht quasi aus dem Jenseits. Sie sind sehr erschrocken, fühlen den Schmerz auch und sie sind dann später der Maus nicht wieder begegnet, hatten aber so eine klitzekleine Sehnsucht nach der Maus. Was war das eigentlich für eine Geschichte? Real oder auch jetzt nur im Buch? Weiß ich nicht.
Das ist ein Doppelerlebnis, das Hirngespinst. Das ist sein letztes Erlebnis als Kind, wo Fantasie und Erleben ein und dasselbe sind. Und es ist sein erstes Erlebnis, das weiß er nur da noch nicht, als zukünftiger Schriftsteller, der er nämlich am Ende des Buches werden wird, wo Fantasie und Erlebnis wieder ein und dasselbe ist.
Aber das haben Sie fantasiert.
Das habe ich fantasiert, ja. Aber ich kämpfe mit meiner Katze um Mäuse. Bei mir zu Hause, bei uns zu Hause werden keine Mäuse umgebracht. Da gibt's Krach da. Sie soll sie gefälligst entweder draußen umbringen oder in Ruhe lassen.
Also Hirngespinste tun Sie nicht einfach so ab, auch heute nicht?
Nein, sicher nicht. Ich bin schon so einer, für den Fantasie und Wirklichkeit manchmal dasselbe sein können, was ich als Privileg empfinde. Ein wunderbarer Kollateralnutzen vom Schreiben, dass man sich in Welten begeben kann, in die man sonst nicht käme, unverletzt rauskäme wieder.
Also ein Plädoyer für Hirngespinste kann man schon so sagen.
Ganz sicher, ja.
Und wenn Sie zum Beispiel mit Menschen zu tun haben, mit denen Sie befreundet sind oder so, ist Ihnen dann wichtig, dass die da auch ein wenig mitschwingen können oder ist das egal? Die Hauptsache, Sie haben Ihre Hirngespinste.
Ich bin sehr froh, dass ich ganz verschiedene Freunde habe. Da gibt es welche, bei denen das genauso ist, wo wir gemeinsam oder jeder in seine Richtung parallel abdriften können und welche, denen das sicher eher fremd ist. Das spielt, glaube ich, bei der Zuneigung in der Freundschaft für mich keine wesentliche Rolle.
Es gibt auch so die Idee, man müsste irgendwann, wenn man dann erwachsen ist, mit beiden Beinen auf dem sogenannten Boden stehen und realistisch sein und all so etwas.
Ach, das versuche ich und ich glaube, das bin ich auch. Ich versuche, realistisch zu sein. Ich glaube schon, dass man der Wirklichkeit eine Menge Respekt entgegenbringen sollte, wenn man sie verbessern möchte. Aber gleichzeitig ist das Spinnen und das Träumen und das innerlich irgendwo spazieren gehen und innerlich sich in Erlebnisse begeben, das ist wie geschenkt, das ist wie nebenbei. Das darf man gleichzeitig. Ich glaube, das können auch Realisten. Die müssen nur wissen, wo sie gerade sind.
Fällt Ihnen das in der Regel leicht? Also Sie wissen, wo Sie gerade sind?
Das ganz bestimmt. Ich bin natürlich zerstreuter Professor, Kopf gerade irgendwo und mache dann Unsinn, stehe in der Küche und weiß nicht, wieso ich hingegangen bin oder sowas. Oder ertappt mich dabei, wie ich einen Aschenbecher im Kühlschrank ausleeren möchte. Diese Lächerlichkeiten, die gibt's natürlich. Ich habe hinreichend Respekt vor der Wirklichkeit. Beim Autofahren würde ich nicht einfach über die Wiese fahren, weil ich denke, die Himmelsrichtung ist es. Ich würde schon auf der Straße bleiben.
Das ist gut zu hören. Und Sie fahren ja auch gerne Auto.
Ich fahre sehr gerne Auto, ja. Ich kann sehr glücklich sein beim Autofahren.
Das heißt, wenn Sie so mit der Realität umgehen und mit den Hirngespinsten, zwingen Sie nicht Menschen in Ihre Umgebung, Realisten zu sein, während Sie so abdriften.
Das hätte ich mir früher gewünscht. Man hat so die tapfere, tüchtige Frau, die einem alles, einschließlich das Management und das ganze Leben, alle lästigen Teile im Leben abnimmt. Da ist glücklicherweise meine Frau für diese Rolle überhaupt nicht geeignet. Die ist in der Beziehung ebenso kapriziös unterwegs wie ich. Die lässt sich das nicht aufdrücken, dass ich den fröhlichen Spinner gebe und den feinsinnigen, feingeistigen Künstler und sie die Realistin. Das ist bei uns ganz gut verteilt.
Sie haben in Ihrem Buch auch so eine Art, die Menschen anzugucken. Entweder sie sind farbig und wenn irgendwas komisch mit denen ist, sind sie wieder schwarz-weiß.
Denn das Herz ist eine miese Gegenwart, das ist ein ganz starkes Element. Der hat den Zugang verloren, wenn die schwarz-weiß wurden. Hat er gemerkt, die Wirklichkeit gerät ihm ferner. Das ist eine Folge seiner Hirngespinste und auch Folge seiner, ich glaube, in der Zeit ist er auch unglücklich, als die schwarz-weiß werden.
Also wenn Menschen einem entgleiten, also eigentlich die, die einem vertraut sind, plötzlich wegrutschen, ist ja eine Erfahrung, die man öfter mal machen kann.
Ja.
Ist das eine, die Ihnen auch geläufig ist?
Ja, sogar mit mir selbst. Ich selber war mir manchmal auch schon fremd. Mit meiner ersten Frau, wenn ich mich mit der treffe, wir haben ein freundliches Verhältnis und sind uns nicht böse mit nichts. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass wir ein Liebespaar waren. Das ist sowas wie, da bin ich schwarz-weiß geworden. Der Tommy ist eine nachträgliche Art Fiktion geworden. Da müsste ich zurückfinden, um zu kapieren, wer ich damals war. Der hat keine Ähnlichkeit mehr mit dem, der ich jetzt bin.
Ist die Gegenwart wichtiger, wertvoller als das, was geschehen ist?
Ich glaube, sie ist wichtiger und wertvoller, aber ich glaube, alles, was geschehen ist, hat ja diese Gegenwart erzeugt. Es zählt alles. Es kann noch so weit weg sein. Es kann mir noch so fremd geworden sein, meinem jetzigen Selbstempfinden. Es zählt. Es ist alles Teil einer selbst, durch den jetzt kein Blut mehr läuft oder so.
Mhm.
Gibt's nur Phantomschmerzen.
In dem Buch Das Herz ist eine miese Gegend spielt Leonard Cohen eine Rolle mit Suzanne. Da kann man sich auch so müde, melancholisch reinhängen. Mm. Sie haben jetzt auch etwas von Leonard Cohen ausgewählt, was anderes.
Aber das ist der coolste Cohen, den man sich vorstellen kann. Ein Stück, was ich wahnsinnig gern habe von ihm. Closing Time.
Closing time.
stars. It's closing down. Not well lonely with romantic and sad, at least with acid and the Holy Spirit's crying. Where's the beef? And the moon is swimming naked and the summer night is fragrant with a mighty expectation of relief. So we struggle and we stagger down the snakes and up the ladder to the tower where the blessed hours chime. And I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. Gates of love, they buzz an inch. I can't say much has happened since, but closing time,
closing time, closing time, closing time.
I swear it happened just like this, a sigh, cry, a hungry kiss. Gates of love, they buzz an inch. I can't say much has happened since,
can't say much has happened since, can't say much has happened since,
but closing time.
Beauty, but that doesn't make a fool of me. You were in it for your beauty too. And I loved you for your body. There's a voice that sounds like God to me. Declaring,
declaring,
declaring, declaring that your body's really you. And I loved you when our love was blessed. And I love you now. There's nothing left but sorrow.
And I missed you since a place got wrecked. And I just don't care what happens next. Looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. Yeah, I missed you since our place got wrecked by the winds of change and the weeds of sex. And it looks like freedom, but it feels like death. It's something in between, I guess. Yeah, we're drinking and we're dancing, but there's nothing really happening. And the place is dead as heaven on a Saturday night. And my very close companion gets me fumbling, gets me laughing. She's 100, but she's wearing something tight. I lift my glass to the awful truth, which can't reveal to the ears of you, except to say it isn't worth a damn. And the whole damn place goes crazy twice, and it's once for the devil and it's once for Christ. By the boss thrown like these dizzy heights, we're busted in the blinding lights of closing time. Goes crazy twice, and it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding
light. Busted in the blinding
light. Busted in the blinding light of closing time. Closing time. Oh, we run till the blouses off and the men they dance on the polka dots. It's closing. It's partly found and it's partly lost, and it's hell to pay when the fiddler stops. It's
closing time.
And I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. It's
closing time.
It's so lonely, but an inch. I can't say much has happened since, but
closing time.
Ein cooler Leonard Cohen, sagten Sie, Tommy Beyer?
Das ist ein immer sehr gleichzeitig abgeklärter und auch mit Humor auf die Leidenschaft und das Drama schauender Dichter gewesen. Das fiel nur früher nicht so auf, weil früher hat man den so als, weil es kein Schlagzeug und keine Zerrgitarre gab, auf den ersten beiden Alben jedenfalls, Da hat man den verwechselt mit sowas wie Moustaki. Das war ein grobes Missverständnis. Cohen war immer ein scharfzüngiger, aber eben sehr ausgeruht dahersprechender Dichter.
Mögen Sie das, das Scharfzüngige und das Ausgeruhte?
Ja, sehr. Ich finde, das ist anzustreben. Lässigkeit ist anzustreben.
Aber nicht ganz ohne Grund. Also eine Lässigkeit einfach nur per se wäre ja vielleicht auch ein bisschen sehr eine Attitüde.
Naja, wenn es Attitüde ist, ist es sowieso doof. Aber wenn es Stil ist, wäre es möglicherweise in Ordnung. Gelassenheit, das buddhistische Ideal, dass man einfach seinen Frieden mit der Wirklichkeit macht, auch wo sie einem sehr stört, das finde ich ist schon anzustreben, zumal in meinem reiferen Alter jetzt.
Also wenn Sie so leben, Ihren Alltag leben, sind Sie diszipliniert? Also Sie schreiben, Sie müssen sich die Zeit selber einteilen, das ist ja auch eine gewisse Herausforderung.
Ja, ich glaube, ich bin ziemlich diszipliniert. Allerdings, wenn es nicht geht, geht's eben nicht. Dann wird mehr gefacebookt und mehr dummes Computerspiel gemacht und mehr, was weiß ich, was sonst noch ansteht. Die Zeit geht dann auch irgendwie rum. Wenn es nicht geht, sehe ich es ein. Das ist vielleicht sogar eine Form der Disziplin. Aber wenn das ein paar Tage zu lange, dann werde ich sehr unglücklich. Dann hoffentlich geht's dann bald wieder, weil das ist schon der beste Zustand, wenn man vorwärts kommt, wenn die Geschichte wächst, wenn Figuren einem deutlicher werden, wenn die einen überraschen, wenn man mit denen Abenteuer erlebt. Das ist schon das Beste dran. Ich verwandle mich dieser Figur an und ich verwandle dann aber auch diese Figur mir an. Also ich spendiere dem irgendwas von meiner Haltung, meinem Musikgeschmack, irgendwas. Und spendiere mir aber seine Motive und seine Gedanken und seine Zwänge, was für ihn zwingend und notwendig ist. Ich lerne dann was von dem. Der bringt mich irgendwo hin, wo ich alleine spazierenderweise nicht gelandet wäre.
Haben Sie einen Rhythmus?
Ja, ich bin ein arger Spießer. Bei mir ist alles Gewohnheit, selbst die Weinmenge und die Kaffeemenge.
Ja, echt? Wie geht das? Also Sie wissen genau, wie viel Gläser Wein Sie am Tag oder in der Woche?
Es läuft
oder?
Immer auf einen halben Liter am Tag raus und dann ist Schluss. Also verteilt über die Abendstunden. 7:30 beim Kochen fange ich an. Und dann süffle ich ganz wenig, damit es dann bis 12:30 oder so reicht und ich noch nicht was Faderes hinterher trinken muss. Ich habe mit 21 angefangen, Wein zu trinken und seither ist es immer und ewig dieser halbe Liter.
Es wirkt jetzt alles sehr selbstgewählt.
Selbst reingerutscht, sagen wir mal so, und selbst verantwortet natürlich. Also was ich mir erhofft hatte, waren natürlich glamourösere. Da wollte ich berühmt sein und reich und alle sollten mich lieben. Das ist jetzt schon recht so, wie es ist. Ich möchte das nicht unbedingt haben. Ich bin sehr froh, zum Beispiel nicht gesichtsberühmt zu sein. Das ist kein schöner Zustand.
Wobei man sagen muss, Sie waren schon in Talkshows, Sie haben auch schon Drehbücher geschrieben. Für einen Tatort ist ja ziemlich populär eigentlich.
Davon rennt einem keiner auf der Straße hinterher und das ist auch gut so. Gerade bei den Drehbüchern ist es sehr gut, dass das eigentlich niemand wissen möchte, wer es geschrieben hat, weil die Filme leben, stehen mit den Schauspielern und im internationalen Kino auch noch mit Regisseuren, aber im deutschen Fernsehen schon nicht mal das, da kennt man die Regisseure nicht üblicherweise. Also es passiert selten, dass man stolz ist auf einen Film, den man selbst geschrieben hat. Mir ist es einmal passiert oder 1,75 Mal. Auf einen bin ich dreiviertel stolz und auf einen ganz.
Oh ja, und welche muss ich ja jetzt fragen? Auf welche?
Dreiviertel stolz auf Andrea und Marie. Der war ziemlich gut. Nicht ganz so gut, wie der hätte sein können, aber ziemlich gut. Der war mit Iris Berben und Hannelore Elsner. Das war die erste gemeinsame Arbeit von denen. Und einer, der hatte einen entsetzlichen Titel, ein Weihnachtsmärchen, wenn alle Herzen schmelzen. Das war ein Rührstück, eine Weihnachtsschnulze und die war aber richtig gelungen.
Wenn Sie auch sagen, ein Rührstück, aber ein gutes, das sind alles Dinge, vor denen Sie nicht zurückschrecken. Und hat das zu tun?
Hab's von Anfang an, glaube ich, geschafft, immer genau zwischen die Stühle zu kommen. Es ist bei meiner Malerei so gewesen, es ist bei der Musik so gewesen. Die Malerei kann man sehr wohl als viel zu schön ansehen, deswegen nur dekorativ, deswegen nicht raffiniert, tiefgehend oder sagen wir mal mit philosophischem Gehalt oder wie auch immer, was auch immer man da drin haben möchte. Bei der Musik ebenso, da haben die Rockfans das Liedermacher und Schlagerhaft gefunden. Die Liedermacher-Fans fanden es irgendwie wegen Rockinstrumentarium zu anbieterisch und das kriege ich wohl immer hin, da dazwischen zu landen, was mir vermutlich gut tut, weil ich bin eigensinnig und auf diese Weise wohl auch egozentrisch. Das muss dann nach meinen Idealen möglichst wachsen. Und mein Ideal ist, dass ich es mir schwer mache als Autor und nicht dem Leser als Leser. Der soll sich nicht mit Sätzen von mir quälen, denen ich einfach nur nicht genügend Mühe habe zuteil werden lassen, sondern der soll von mir verführt werden, der soll sehr leicht durchkommen. Was er miterlebt, was er teilt mit mir, ist ohnehin schwierig. Auf welche Reisen seine Seele und sein Geist dann gehen, wenn er mit der Geschichte geht. Da bringt er eine Menge Leistung dazu. Da muss ich ihn nicht noch mit Interpunktion oder fehlenden Anführungszeichen oder sonstigen hochkünstlerisch wirkenden Formalien belästigen.
Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass gerade auch bei Fallers große Liebe, dass sie auch leicht märchenhafte Züge in ihre Geschichten wickeln, finde ich.
Ja, wobei Sie meinen mit das Märchenhafte bestimmt, dass da ein Mensch sein Vermögen verschenkt, bevor er sich das Leben nimmt.
Nein, mit märchenhaft meine ich, dass die Liebe dieses Fallers dann plötzlich sich als so sorgend entpuppt um ihn und vorher man ja überhaupt nicht den Eindruck hatte, dass das so war. Das finde ich was märchenhaft. Ja. Ob da jetzt Geld, ist egal, was es ist.
Das stimmt natürlich. Ich denke, das macht dann schließlich eine Geschichte aus, dass sie so einen ganz bestimmten Henkel oder einen ganz bestimmten Glutkern oder einen ganz bestimmten Zielpunkt hat, der nicht normal ist. Auf irgendeine Weise ins Überhöhte, ins Raffinierte, ins Exemplarische oder ins gern auch Märchenhafte geht. Muss immer sowas dazukommen, größer als die Wirklichkeit. Das will ich dann nachher aber so untersteuern, damit es nicht pathetisch daherkommt. Es soll ganz, ganz flapsig, nachbarschaftlich und normal klingen. Aber es soll natürlich als Ausgedachtes auf das Besondere kommen.
Ihr vierter Musikwunsch, Tommy Beyer, hat, glaube ich, was mit Ihrem neuen Buch zu tun, mit dem Buch, das Sie gerade schreiben.
Ja, das spielt in Venedig und Irland und das ist ein irisches Lied, gesungen aber von drei Amerikanerinnen oder vielleicht sind es auch Kanadierinnen. Herzerweichend. Also da kann ich, wenn ich mich hingebe, kann ich da jedes Mal dazu heulen. Wenn ich wollte, das werde ich jetzt aber nicht tun. Die heißen The Wailing Jennies und das Stück heißt The Parting Glass.
Oh, all the money that e'er I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I've had are sorry for my going away, and all the sweethearts that e'er I've had would wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and I'll softly call. Good night and joy be with you all. Good night and joy be with you all.
Ja, Tommy Beyer, keine Tränen jetzt, aber schön war es gleichwohl.
Ja, es ist ein wundervolles Lied, finde ich, eine wundervolle Interpretation auch.
Ich möchte gern unseren letzten Gesprächsteil dem Lesen widmen. Dass Sie ein Leser sind, haben wir ja ganz zu Beginn schon gesagt, als Sie schon klein waren, konnten früh lesen, haben viel gelesen. Aber wie ist es eigentlich heute? Also wenn ich Sie das frage, denke ich natürlich an das andere Buch, das ich von Ihnen gelesen habe. Fallers große Liebe, und der liest ja gerne, er hatte auch ein Antiquariat. Er ist dann eben unterwegs mit jemandem, hat viel freie Zeit und möchte gerne auch etwas zu lesen haben, kann man gut verstehen. Er geht in Buchhandlungen und bekommt auch ein Buch empfohlen von der Buchhändlerin, weil es ein anderes nicht gibt, ist damit total glücklich, ist ganz gierig, will mehr von dem, gibt's da nicht genau diese Dinge, wie sie so sind, und sackt so weg in diesen Geschichten und hat irgendwann das Gefühl, wie jemand, der viel zu viel gegessen hat. Ist das etwas, was Sie auch für sich kennen?
Ja, ja. Also ich habe es phasenweise, aber ich lese viel. Ich würde gern noch mehr lesen, aber ich will auch gern Filme gucken und ich will auch gern Musik hören. Und tagsüber arbeite ich, also 40 bis 60 Bücher im Jahr schaffe ich vielleicht. Aber es ist einfach wundervoll, so verführt und entführt zu werden. So wie es beim Schreiben ist, ist es natürlich beim Lesen noch mehr. Ich lese wahnsinnig gern Zeitgenossen, meine Kollegen, die jetzt schreiben, wobei darf zurückgehen bis in die 50er oder gar 30er Jahre. Danach werde ich irgendwie ignorant. Also früher werde ich ignorant. Mit dem Kanon bin ich hier und da in Berührung gekommen, habe keine große Sehnsucht, Madame Bovary zu lesen oder Dostojewski oder alles, was groß ist, ganz sicher groß ist. Irgendwann mal sicher schon, aber es gibt so viele jetzige. Ich will lieber das nächste von Alex Capu lesen oder von Rolf Lappert oder von Norbert Zehringer oder von Petra Morsbach, von den Leuten, die jetzt schreiben und mich faszinieren. Es gibt ja viele, die mir nichts bedeuten, aber es gibt halt auch sehr viele, die mich begeistern.
Ich beziehe mich jetzt darauf, dass Sie mal ein Tatort-Drehbuch geschrieben haben. Lesen Sie auch Kriminalromane?
Nicht mehr. Es gibt jetzt ein langjähriges Moratorium. Ich habe früher wahnsinnig viele gelesen, auch tolle. Und dann war es mir irgendwann mal zu viel und ich hatte keine Lust mehr auf, dass jemand sterben muss, nur damit ich gut unterhalten werde.
Sind Sie einer, der im Sitzen oder im Liegen liest?
Im Sitzen. Im Liegen bin ich weg. Eben nicht im Bett, weil dann wird sich ausgezogen, umgefallen, zack, weg. Wenn ich Glück habe, kommt die Katze und schnurrt mich noch ins Schlaf.
Nehmen wir die mal zum Schluss, weil Sie haben das von Katzen in Ihrem Buch. Und ja, wie heißt die?
Heißt Colette und hat ein wunderbares Picasso-Gesicht. Halb hell, mit einer senkrechten, in der Mitte geteilten Gesichtshälfte, halb schwarz.
Ich finde, Colette klingt irgendwie kapriziös.
Finde ich auch. Sie hätte einen dämlicheren Namen, wenn ich ihn ihr gegeben hätte. Aber meine Frau hat ihn ihr gegeben. Und kapriziös passt auch.
Was hätten Sie denn so genommen?
Meine sind immer etwas übertrieben banal. Nicht gerade Herbert oder Wolfgang, oder aber sowas in der Art. Jetzt übertreibe ich. Ich würde nichts machen, was meine Zuneigung denunziert. Aber ich habe gern so übermäßig simple Namen, die ich mit Zärtlichkeit dann belade. Walter, Ingrid, Sepp.
Belassen wir es bei den Namen und Sie sagen bitte Ihren letzten Musikwunsch. Ja?
Das ist von meinem großen Helden Francesco de Gregori. Ein Stück, das heißt Il Cuoco di Salò, und ist so eine Mischung aus Canzone und Kunstlied und ist einfach wundervolle Musik.
Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude. Ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrei cucinare stasera? Anche un cuoco può essere utile in una bufera. Anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare. Che qui si fa l'Italia e si muore. Dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. In una bella giornata di sole. Dalla parte sbagliata si muore. E alla sera, da dietro a quei monti, si sentono colpi non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare. Che qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. In una bella giornata di sole, dalla parte sbagliata si muore. In una grande giornata si muore, dalla parte sbagliata, in una bella giornata di sole. Qui si fa l'Italia, si muore.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.